Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und ich sage heute insbesondere hallo Jürgen Kraus, der heute bei uns zu Gast ist zum Thema Schmerzen. Freut uns, dass du bei der Pudel und der Kern bist, Jürgen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und natürlich auch Servus Albert.
Hallo Jan, hallo Jürgen.
Ja, also es geht heute um das Thema Schmerzen, ganz konkret auch sogar um das Thema chronische Schmerzen, wobei wir da halt wie bei allem im Leben eine Skala haben, wie es uns erwischen kann, ob vielleicht auch Schmerzen eine Schicksalsfrage ist. Denn man muss ganz klar sagen, Schmerz gehört eben nun mal zum Leben. Wir sprechen heute aber eben auch über den chronischen Schmerz und das ist mehr als nur ein Symptom. Der Jürgen ist davon betroffen und wir würden halt gerne verstehen, wie verändert sowas den Alltag, wie verändert es auch Beziehungen oder auch das Selbstbild und was ist das Thema Hoffnung, dass dieser Schmerz vielleicht irgendwann wieder vergeht? Was macht das mit einem? Ich gehe davon aus, dass wer dauerhaft mit Schmerzen lebt, der kämpft nicht nur mit dem Körper, sondern ich zumindest würde mir, glaube ich, Fragen stellen wie, warum ich oder womit habe ich das verdient, wie soll ich so leben auf Dauer? Und da interessiert mich dann natürlich auch in dem Zusammenhang und ich vermute auch dich, Jürgen, wie die antike Philosophie auf dieses Thema schaut. Soweit ich es sehe, hat sie den körperlichen Schmerz zumindest nicht geleugnet und auch durchaus ernst genommen. Aber sie unterscheidet halt zwischen dem, was wir erleiden und dem, wie wir uns dazu verhalten. Also was unsere Vorstellung davon ist, wie wir damit umgehen. Und soweit ich es sehe, hat auch die moderne Schmerzforschung heute für sich klar, dass der Schmerz real ist und dass der Umgang damit schwerpunktmäßig unser Leben bestimmt. Also insofern auch da ist jeder natürlich bis zum gewissen Grad selbst dafür verantwortlich, wie er damit umgeht, aber das ist dann schon wieder so eine schwierige Aussage, glaube ich, Jürgen, da interessiert, und das wäre vielleicht auch mal meine Einstiegsfrage an dich, wie die Leute mit dir umgehen, wenn du gehst ja eben sehr offen damit um, dass du chronische Schmerzen hast, dass du Schmerzpatient bist und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Leute sehr unterschiedlich darauf reagieren, seien es Arbeitgeber, Familienangehörige, Freunde, aber um mal deine Situation ein bisschen genauer zu verstehen, würde mich interessieren, wann dir klar wurde, dass die Schmerzen, die du hast, nicht vorübergehend sind, sondern eben chronisch und was das emotional mit dir gemacht hat. Also wenn du vielleicht mal ein bisschen einordnest, wie der Schmerz zu dir kam und was er mit deinem Leben bisher so gemacht hat.
Also ich muss wirklich lang zurück überlegen, wann und wie das angefangen hat, weil wie bei ganz vielen Dingen ist das was, das nicht von heute auf morgen einfach da ist und dann von 0 auf 100 ganz schlimm, sondern das ist was langsam anfängt. Also ich kann mich an Rückenschmerzen erinnern, die ich regelmäßig hatte, ich im Prinzip seit ich ein Teenager bin. Also das ist jetzt schon weit über 20 Jahre her, dass ich zurückdenken kann, dass ich mal nach dem Sport, nach einer komischen Bewegung dann tagelang mit Rückenschmerzen zu tun habe und auch irgendwann gemerkt habe, oh, das ist vielleicht sogar mehr und ungewöhnlicher, als es bei anderen ist. Aber alles in einem sehr handhabbaren Maß. Also das ging jahrelang gut, konnte man mit gezieltem Rückentraining, konnte ich da viel machen mit der einen oder anderen Physiotherapie am Anfang, auch mal mit einer Ibuprofen, also um mal mehrere Tage Schmerz zu durchbrechen und so. Das hat alles am Anfang noch sehr, sehr gut funktioniert und da habe ich auch nicht viel Gedanken dran verschwendet. So in der Jugend ist man eh unsterblich gefühlt, also da habe ich mir wenig Sorgen gemacht über wie das mal vielleicht weitergehen kann. Und das ging dann echt einige Jahre so zu und richtig schlimm wurde es dann so mit einem richtig klassischen Bandscheibenvorfall. Also das hat sich dann immer mehr gesteigert, bis dann wirklich ich erinnere mich an einen Urlaub, in dem ich mich plötzlich nicht mehr aufrichten konnte, in dem ich wie mit so einem Hexenschuss in so einer verkrümmten Haltung gefangen war und wo ich dann die zweite Hälfte vom Urlaub eigentlich nur noch in Liegeposition auf dem Beifahrersitz vom Mietwagen verbringen konnte. Und da war dann auch klar, okay, das ist jetzt was, da muss man was unternehmen, das kann man nicht einfach ein bisschen wegmassieren und ein bisschen mit Sport wegmachen. Und da kamen dann auch die ersten Operationen und von da an wurde es dann sehr, sehr viel schneller, schlechter. Und irgendwann so zwischen Operationen und Therapien wurde dann auch klar, okay, das ist ein Dauerthema. Also mir war es noch nicht sofort klar, aber den Ärzten war dann relativ schnell klar, okay, da ist dann auch irgendwo das Ende von möglichen Therapien erreicht. Und da war dann auch irgendwann das Gespräch, ja, schau dir mal psychologische Unterstützung an, sprech mal mit einem Psychotherapeuten, mit einer Psychotherapeutin. Einfach mal jetzt gar nicht so sehr, dass das Thema chronisch ist, das hat mir noch keiner gesagt, und dass ich mit Bewältigung mich eher befassen muss als mit Beseitigung, sondern, also ich glaube, die Ärzte wussten das schon, aber haben mich da so ein bisschen vorsichtig reingeschoben. Und ich erinnere mich an den ersten Termin, und das ist dann die Antwort auf deine Frage, an den ersten Termin mit dem Psychotherapeuten, und der hat mich gefragt, relativ direkt, ob ich mir ein Leben ohne Schmerzen noch vorstellen kann. Und ich hatte keine Antwort auf die Frage. Und das ist was mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Also ich bin nach Hause gegangen mit dieser Frage im Gepäck und habe tagelang darauf rumgedacht und habe mir versucht, das auszumalen. Und aber ich hatte damit schon so viele Jahre dann zu kämpfen. Und es kamen dann auch neue Wehwehchen hinzu. Also am Anfang war es ein Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Später kam dann noch ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule dazu. Also ich war dann schon an einem Punkt, wo ich mir eigentlich, wenn ich wirklich ehrlich zu mir war, ein Leben ohne Schmerzen nicht mehr vorstellen konnte. Und das hat mich schon in ein Loch gestürzt. Also das muss ich ganz, ganz klar so benennen. Du hast gerade vorhin schon relativ schnell zusammengefasst. Ich habe da viele Phasen durchlaufen und ich glaube, das ist auch relativ normal. Und andere Leute in ähnlichen Situationen, mit denen ich mich dazu austausche, die haben ähnliche Phasen durchlaufen. Das ist ein bisschen wie bei Trauer. Man kann das relativ klar benennen, diese Phasen. Die sind nicht immer in der gleichen Reihenfolge und die sind nicht immer gleich lang. Und manchmal macht man auch Phasen doppelt. Aber es gibt sowas wie Leugnung, was am Anfang steht. Ja, man will das nicht wahrhaben. So, das war bei mir ganz klar jahrelang der Fall. So, ich wollte das nicht wahrhaben. Das habe ich auch heute manchmal noch, dass ich mir einfach mal über Wochen hinweg so einrede, dass alles ganz normal ist und ich gar kein Problem habe. Und das ist aber eigentlich nur Leugnen und Verdrängen. Und da gibt es eine Phase von, also am Ende steht natürlich Akzeptanz. Da steht nicht Heilung, sondern da steht Akzeptanz. Und dazwischen passieren dann noch so Dinge wie Bargaining, finde ich zum Beispiel eine ganz spannende Phase. Das Verhandeln, so das, ne, das ist das, was du vorhin meintest, mit warum ich und was würde ich geben, um schmerzfrei zu leben? Würde ich meinen Arm dafür geben oder würde ich, keine Ahnung, ne? Man führt dann so komische innere Monologe und versucht dann irgendwie mit dieser Situation, diese Situation zu verarbeiten. Und da, also da habe ich schon, ich würde sagen, einige Jahre geknabbert, bis ich so durch die schlimmeren Phasen halbwegs durch war und bis dann für mich so ein bisschen Land in Sicht war.
Und kannst du benennen, was für dich schwieriger ist, also der körperliche Schmerz, oder ist es eher die psychische Reaktion darauf?
Es ist 100% die psychische Reaktion darauf. Also der körperliche Schmerz, der ist im ersten Moment schlimm, aber also der Mensch ist unfassbar robust in dem, was er aushalten kann. Das habe ich auch dann irgendwann gelernt. Also du kannst sehr, sehr eingeschränkt sein über Wochen hinweg und irgendwann ist es aber deine Situation und du findest dich irgendwie damit zurecht und machst halt, was du machen kannst und lässt das aus, was du nicht machen kannst. Es ist die mentale Komponente, die dich gerade in solchen Situationen dann aber wirklich in diese Löcher stürzt. Ne? Es gibt so ein schönes Zitat, ihr kennt es sicher, und das ist tatsächlich was, das halte ich sehr nahe an meinem Herzen immer. Der Schmerz ist unausweichlich, aber das Leiden ist optional. So, also das ist so dieses, ich kann an dem Schmerz nichts mehr verändern, das ist mir mittlerweile klar, ich muss damit zurechtkommen. Also der einzige Hebel, den ich habe, ist der psychische, und das geht aber im Positiven wie im Negativen. Ne? Also die Psyche entscheidet, ob es mir gut geht oder nicht, unabhängig eigentlich von meinem körperlichen Schmerz.
Ja, und du kommst mir eben, also ich habe dich jetzt ja auch schon zwei, dreimal erlebt, ich habe deinen Podcast, den du machst, also Schmerzenssache heißt der, sehr guter Podcast. Da erlebt man dich ja auch als einen, zumindest so wie du nach außen wirkst, sehr resilienten, trotzdem sehr gut gelaunten, offenen Typen. Wenn ich mir vorstelle, dass du jetzt in dem Moment wahrscheinlich auch heftige Schmerzen hast, dann finde ich das schon ungewöhnlich und eben auch bewundernswert, wie man dann so damit umgeht. Ist das immer so oder sind es die Momente, wo du nach außen eben funktionierst?
Naja, ja, jein. Also natürlich, es ist ein konstanter Schmerz, aber ich muss auch dazu sagen, also ich bin medikamentös eingestellt. Ich habe vielleicht einen Schmerz, bemisst sich ja an so einer sehr subjektiven Skala von persönlichem Empfinden von 0 bis 10. Und ich bin, wenn meine Medikamente, wenn alles normal läuft und alles funktioniert, bin ich immer irgendwo im Bereich zwischen 3 und 5, sage ich mal. Und das ist aushaltbar. Also das ist, ja, das ist immer da, der ist immer präsent, der ist mal mehr, mal ein bisschen weniger, aber natürlich habe ich irgendwann für mich erkannt, und das klingt jetzt super einfach, ne? Das ist aber ein jahrelanger Prozess, das zu verinnerlichen. Ich habe irgendwann erkannt, okay, das ist jetzt einfach so. So, jetzt kann ich mich in die Ecke setzen und grämen und kann mein Leben bejammern und kann alles scheiße finden und kann auf Leute zugehen mit einer Einstellung, ja, dass die auch einen schlechten Tag haben, ja. Und ich verstehe jeden, der das macht, ja, oder der in so eine Reaktion kommt, wenn es auch nur meistens temporär ist. Aber das ist nicht, wie ich leben will. So, wie gesagt, das klingt jetzt super einfach, aber das ist es nicht. So, ich habe für mich beschlossen, ich möchte positiv rangehen, ich möchte mich auf die Dinge fokussieren, die ich machen kann. Ich möchte anderen auch ein Beispiel sein. Du hast meinen Podcast angesprochen. Das ist für mich eine wahnsinnige Energiequelle, mich hinstellen zu können und darüber zu reden, nicht um Ratschläge zu geben, das kann ich nicht. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich weiß, wie man mit Schmerzen umgeht oder dass ich da irgendjemand anders großen Ratschlag geben könnte. Aber ich habe gemerkt, den Leuten hilft es, wenn ich über meine Situation erzähle und die Strategien, die ich mir zurechtgelegt habe, und die andere Person kann dann sehen, ich bin nicht alleine. Schmerzen sind oft super isolierend für ganz viele. Sie sehen einmal, sie sind nicht alleine, und sie können sich dann vielleicht aus den Sachen, die bei mir funktionieren oder nicht funktionieren, dann das rauspicken, was für sie funktioniert. Und daraus ziehe ich super viel Energie.
Albert, für mich klingen da zwei stoische Prinzipien raus, die beim Jürgen im Umgang mit diesen unvermeidlichen Schmerzen. Das eine eben, ich muss unterscheiden zwischen dem, was ich verändern kann, und dem anderen, was ich nicht beeinflussen kann. Und dann aber eben auch, dass die Gedanken, die wir uns zu einer Tatsache machen, darüber bestimmen, wie die Tatsache auf uns wirkt. Interpretiere ich das richtig, oder ist das bei dir auch aufgepoppt?
Ja, also ich bin nicht erstaunt, aber ich erfreut darüber, wie viel du hier schon gelernt hast in unserem Podcast. In der Tat, also überhaupt wurde zu Schmerz, jetzt sagen wir als körperlicher Schmerz in der Antike, recht wenig findet sich da, weil das war eine Domäne der Ärzte. Ne? Also wo der Schmerz von psychischen Leiden allerdings herkommt, wo er von der Psyche beeinflusst ist und diese psychosomatischen Zusammenhänge, die hat sehr wohl die Antike schon erkannt, da wurde es wieder Thema. Aber die praktische Philosophie und Weisheitslehre hat sich natürlich damit beschäftigt, was in unserer Hand liegt, was wir beeinflussen können. Zu dem anderen, was wir nicht beeinflussen können, und dazu zähle ich die Schmerzen etwa, die der Jürgen hat oder die viele andere Schmerzpatienten auch hat, wo man eben mit keiner Therapie rankommt und auch nicht mit vernünftigen Argumenten oder mentaler Umstrukturierung, dann läuft die Antwort quasi auf die Stoa zu, die dazu eben gesagt hat, gut, das sind Dinge, die muss ich dulden, muss ich erleiden, oder ich muss lernen, tragen zu können, das, was ich nicht ändern kann. Ich muss also ein Verhältnis dazu gewinnen, dass das für mich quasi weder gut noch schlecht ist, sondern einfach eben so ein Faktum, auf den ich mich einstelle. Und das hat der Jürgen ja auch schon gesagt. Und das fand ich sehr interessant, als er da unterschieden hat zwischen dem Wohlfühlen oder dass man so mit seinem Leben einverstanden ist. Das hängt gar nicht vom Schmerz ab, sondern von der Psyche, sagte er. Und die Schmerzen seien was Körperliches. Das heißt, man kann auch mit körperlichen Schmerzen ein gutes Leben führen oder so sich am Leben erfreuen. Oder wie die Stoiker eben sagen wollen, und ein glückliches Leben, also speist sich ausschließlich aus dem Seeleninhalt, aus einem tugendhaften Leben oder aus einer inneren Zufriedenheit, aus einem Seelenfrieden, Seelenruhe, und ist unabhängig von all den Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Unter anderem eben auch das fällt dann da auch körperliche Krankheit oder andere äußere Umstände, Schicksalsschläge. Und der Schmerz wird da jetzt nicht ausdrücklich genannt, aber den können wir unter körperlicher Krankheit mit einbeziehen. Also Sie meinten auch da gibt es einen extremen Ausdruck, also selbst unter der Folter würde der Weise noch glücklich sein können, weil er eben die Stimmigkeit an sich, an die Stimmigkeit und an seine innere Einheit sich erinnert und an seine Treue gegen die eigenen Prinzipien, und das würde ihn glücklich machen, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Das gilt natürlich auch für die Schmerzen, insofern ist da eine Verbindung da. Es gibt einen, der sich über Schmerz mehr geäußert hat, explizit geäußert hat. Das ist Epikur. Und der hat nämlich die Glückseligkeit definiert, sehr pragmatisch, sehr, sehr simpel, als Seelenruhe, also, wie soll ich sagen, Zufriedenheit, keine Beunruhigung in der Seele, also Vor allen Dingen die Abwesenheit von negativen Affekten, sie ist damit gemeint, Angst, Sorgen, Zorn, Wut, Eifersucht, alles. Das bringt die Seele in Unruhe. Und der zweite Punkt, das war eben Freiheit von Schmerzen, hat er gesagt. Wobei er das eben auch selbst in seinem Leben widerlegt hat, dass das so simpel nicht ist einfach. Denn wenn das so stehen bleiben würde, würde es ja heißen, wenn ich Schmerzen habe, kann ich nicht glücklich sein. Das stimmt aber nicht, denn in seinem letzten Brief, am letzten Tag seines Lebens, spricht er davon, dass er der glücklichste Mensch ist, auch sich sehr, sehr glücklich fühlt, obgleich die Schmerzen einen Grad erreicht hat, der kaum noch auszuhalten ist. Der hatte da so, glaube ich, Koliken dann und ist dann auch gestorben. Und er wusste auch, dass er an dem Tag stirbt. Aber er schreibt trotzdem von, ich fühle mich trotzdem glücklich. In dem Gedenken an das, was ich getan habe, an die vielen Freundschaften, die ich in der philosophischen Schule aufgebaut habe, an die Freundschaften, die wir gepflegt haben, an das Miteinander etc. Also da klingt es dann doch wieder an, was Jürgen sagte, die Psyche ist vielleicht dafür verantwortlich, ob wir uns wohlfühlen, unabhängig davon, ob wir jetzt daneben noch irgendein Schmerzproblem haben oder dauerhafte Schmerzen. Und das sagte er an anderer Stelle, Epikur, und damit will ich abschließen, dann auch noch ein wichtiger Satz, wo er sagte, jeder Schmerz sei leicht zu verachten. Das klingt jetzt nun sehr provokant, aber er begründet das damit, denn bringt er intensives Leid, so ist die Zeit kurz bemessen. Hält er sich lange im Fleische auf, dann ist er matt, also dann ist er erträglich. Und auch das hat Jürgen ja gesagt, wenn er hervorgehoben hat, dass der Mensch, und das zeigt sich vielleicht bei dauerhaften Schmerzen, unfassbar robust, sagte Jürgen. Also man kann vieles aushalten. Und Seneca griff diesen Gedanken auch, stimmte dem Epikur auch zu, wenn er sagte, einmal formulierte, in ihrer Liebe zu uns hat die Natur es veranstaltet, dass sie den Schmerz entweder erträglich oder kurz machte. Also das sind so die so Kernaussagen, die ich aus der Antike her kenne, jetzt zum richtig reinen körperlichen Schmerz. Und die passen in etwa zu dem, was der Jürgen hier oder da auch erwähnt hat. Da finde ich die eigentlich wieder, die darin verborgene Weisheit oder das Wissen.
Aber das eine, Jürgen, ist ja der Umgang mit dem eigenen Schmerz, aber du lebst ja eben auch nicht im luftleeren Raum. Du hast eine Familie, du hast also ich weiß selber, die Werbebranche ist jetzt auch durchaus ein forderndes Umfeld. Und da erwarten ja sicherlich viele von dir, dass du trotzdem funktionierst, und klang ja vorhin auch so ein bisschen durch, nicht jeder kann nachvollziehen, was hat denn der da, kannst du mal dazu, was da von außen auf dich zu dir kommt oder was du, wo du das Gefühl hast, wie gehen andere damit um, und umgekehrt dann wieder, wie stellst du dich zu den Erwartungen, mach dich doch mal locker, vielleicht hören dann die Rückenschmerzen auf. Wie ist dieser Umgang?
Das ist natürlich eine super vielschichtige Frage. Also ich muss vielleicht dazu noch erklären, ich hatte in der Zeit auch, also das war nicht der Ausgangspunkt meiner Schmerzen, aber bevor sie richtig schlimm wurden, hatte ich auch mal noch einen Motorradunfall. Und ich kann heute nicht sagen, ob der im Zusammenhang mit meinen Schmerzen heute steht, aber natürlich ist es naheliegend, dass das zumindest die Sache nicht verbessert hat. Und das ist aber für Leute, die mich kennen, ist das so ein Anker in meiner Biografie, wo die wissen, okay, der hatte mal einen schweren Motorradunfall, deswegen hat er heute Schmerzen. Und das macht es für viele Leute in meinem Umfeld sehr, sehr leicht, das zu verstehen und zu akzeptieren. Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, bin ich sehr, sehr in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass die Leute in meinem Leben da sehr, sehr rücksichtsvoll damit umgehen. Also bei mir zweifelt keiner meine Schmerzen an. Bei mir kommt eigentlich keiner mit solchen Sprüchen. Ich kenne das. Ich kenne das aus anderen Kontexten. Ich kenne das, weil ich auch solche Leute dann auch konsequent aus meinem Leben entferne. Aber ich kenne das auch natürlich aus dem Gespräch mit vielen anderen in ähnlichen Situationen. Ne? Also dass ganz, ganz viele dieses unsichtbare Leiden ist immer schwierig. Da hat immer außen jemand eine andere Vorstellung davon, wo das jetzt herkommt oder was das jetzt mit einem macht oder dass man sich nicht so anstellen soll. Aber also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich das so am eigenen Leibe nicht spüren muss. Und ich gehe aber auch, das hat damit wahrscheinlich auch zu tun, ich gehe auch super offensiv damit um. Also wenn mich Leute fragen, wie es mir geht, versuche ich meistens ehrlich zu sein. Und das stößt schon auch mal Leute vor den Kopf. Aber das will ich in dem Moment ja auch. Ne? Ich bezeichne mich gerne auch als Painfluencer, weil ich einfach auch dieses isolierende Element an dem chronischen Schmerz versuche so ein bisschen Ja, dagegen zu arbeiten, natürlich mache ich mir nicht die Illusion, dass ich das gesellschaftliche Problem, dass wir zu wenig über chronische Schmerzen reden, lösen könnte. Aber ich möchte zumindest so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das normaler wird, darüber zu reden. Und dass man eben nicht auf ein, hey, wie geht's dir, gut und dir und so, dass man, natürlich macht man das mal, wenn der Rahmen gerade so ist, dass man jetzt da nicht in die Tiefe gehen will. Aber ich versuche schon tatsächlich bewusst auch zu sagen, ja, mir geht's heute nicht so gut. Aber das ist okay. Ja, also den Leuten dann auch wirklich das zu erklären, um da so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, habe ich ein bisschen mich verquatscht, glaube ich, habe ich deine Frage beantwortet.
Nein, ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar, zumal es ja so ist, dass eigentlich jeder davon ausgehen kann, dass ihn früher oder später eine Phase mit heftigen Schmerzen oder, also niemand wird dem entgehen. Ich glaube, das ist auch eine der buddhistischen, der unausweichlichen Wahrheiten, die jeder für sich verinnerlichen muss. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht noch denke, oh, der arme Jürgen, kann ich übermorgen schon selbst davon betroffen sein. Ein Bandscheibenvorfall, ich kenne sehr viele in meinem Umfeld, die da aus völlig heiterem Himmel, das heißt ein Hexenschuss, wo man nicht weiß, ist das jetzt schon ein Bandscheibenvorfall oder dann eben wirklich so einen krassen Bandscheibenvorfall haben. Und das ist dann erstmal lebensverändernd vermutlich. Und ja, übergeordnet, wir wissen jetzt nicht die genaue Zahl oder ich habe sie zumindest nicht gefunden, aber es klang schon so durch, als wäre das eine zweistellige Millionenzahl in Deutschland von Menschen, die auf einer Skala von 0 bis 10, die du gerade beschrieben hast, mindestens mal bei 4 bis 5 eben an chronischen Schmerzen leiden. Also das heißt, wir sprechen jetzt nicht von einem Einzelschicksal, sondern, und deswegen finde ich es eben auch so interessant, von einem Massenphänomen, und viele Menschen müssen damit in ihrem Leben klarkommen.
Ja, und klarkommen ist so der spannende Hebel, ne? Weil wenn wir, also eins, weil du gerade Mitleid gesagt hast, ist ein ganz spannender Punkt. Da habe ich mir auch mal ganz, ganz lange Gedanken drüber gemacht, weil das ist eigentlich der Punkt, wo so diese Gespräche dann auch manchmal komisch werden. Ja, wenn man sagt, wie geht's dir? Mir geht's schlecht, und dann kommen die Leute mit so einem Mitleidsgesicht, wo ich irgendwann gemerkt habe, also das ist gar nicht die Reaktion, die ich haben will. Also mit Mitleid kann ich nicht, das ist mal für einen kurzen Moment fühlt sich das vielleicht gut an, ja, da fühlt man sich mal kurz berücksichtigt, verstanden, aber ich möchte eigentlich eher Rücksichtnahme und Verständnis. Damit kann ich mehr anfangen als mit Mitleid. Also das ist gar nicht, deswegen mache ich auch nicht den Podcast, könnte man vielleicht auch meinen, ne? Der versucht hier ein bisschen rumzujammern, damit alle ihn bemitleiden. Das ist so überhaupt gar nicht mein Antrieb. Mit Mitleid kann ich nicht sehr gut umgehen. Aber was mir hilft, ist, wenn Leute meine Situation verstehen und wenn ich im Zweifelsfall sagen kann, ey du, wir müssen heute den Termin verschieben, weil ich kann einfach heute nicht, oder ich muss heute von zu Hause aus dem Termin beiwohnen, weil die Situation ist einfach bei mir gerade. Und wenn die Leute dann sagen, ja okay, kein Problem, so, ich verstehe deine Situation, ich bin dann ein bisschen flexibel, für mich macht es keinen großen Unterschied, aber wenn es dir gerade das Leben erleichtert, super. Das ist kein Mitleid, das ist Verständnis, und das ist was, dafür kann ich ganz, ganz viel plädieren, wenn ihr chronische Schmerzpatienten, Schmerzleidende in euren Leben habt, dann versucht wirklich mal drüber zu reden, was brauchen die, wie kann ich die unterstützen, und so ein bisschen Kopf streicheln und so, das, ja, kann man auch mal machen, aber das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende.
Ich verstehe das ja, oder was ich von dir so gehört habe, du hast dich jetzt gerade auch selbstständig gemacht als Werbetexter, als Freelancer. Du möchtest ja oder du versuchst ja eben ein weitgehend normales Berufsleben beispielsweise zu führen, auch Familienleben, bist Vater. Also insofern kann man ja sagen, du bist eines dieser Beispiele von Leuten, die einen Umgang damit gefunden haben. Würdest du das auch so für dich beschreiben?
Ja, also zwangsweise, ne? Ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich habe, irgendwann stand ich natürlich vor der Wahl, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, ne? Und lege ich mich da jetzt rein oder lehne ich mich zurück und sage so, Ärzte, jetzt macht mal, oder versuche ich irgendwie einen aktiven Anteil dran zu haben. Und das habe ich auch gelernt, das ist für mich was enorm wichtig ist, dass ich nicht das Gefühl habe, auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Also natürlich sitze ich auf dem Beifahrersitz, was meine körperliche Situation angeht. Also ich habe wirklich super viel versucht und ich habe das Gefühl, ich kann einfach dran, an der Ursache, an dem Empfinden selbst nichts ändern. Aber ich möchte mich nicht zu so einer passiven Rolle in meinem eigenen Leben irgendwie degradieren lassen. So, das ist ein super unangenehmes Gefühl. Und deswegen versuche ich einfach, den Hebel anzusetzen an Stellen, wo ich den Hebel ansetzen kann. Und da ist natürlich die äußeren Umstände des Arbeitslebens, auch da wieder, ich fühle mich sehr privilegiert, was das angeht. Nicht jeder kann sein Arbeitsleben von heute auf morgen auf links drehen. Ja, also wenn jemand wirklich finanziell ums Überleben kämpft und vielleicht nicht die Wahl hat, welchen Job er macht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, hat er eine ganz andere Ausgangslage als ich, der einfach dann sagen kann, so, ich kündige jetzt und mache mich selbstständig. Ich habe ein bisschen Rücklagen. Ich kann dieses Risiko abschätzen und ich mache das jetzt einfach. Aber das bringt mich natürlich von einer passiven, von einer leidenden, von einer erleidenden Rolle in ein, hey, ich habe das Gefühl, ich tue was. Ja, ich muss nicht unbedingt was dagegen tun, aber ich tue was, um meine Situation zu verbessern, um meine Lebensqualität zu erhöhen. Ich tue was, um ja ein bisschen aus diesem Reaktiven ins Aktive zu kommen, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig stimmt. Natürlich reagiere ich auch nur auf meine Situation. Wenn ich jetzt gesund wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht so radikal an mein Arbeitsleben rangehen. Aber ich habe es vorhin im Vorgespräch erzählt, ich habe schon sehr, sehr früh relativ offen auch mit Arbeitgebern über meine Situation geredet. Ich habe damals in der Agentur, als ich so in die Werbebranche reingekommen bin, habe ich tatsächlich in meiner Probezeit von 6 Monaten, war ich 4 Monate krank. Also mir blieb gar nichts anderes übrig, als offen über diese Situation zu reden. Und dann konnte ich aber auch hergehen und konnte sagen, so, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Also die haben meinen Arbeitsvertrag trotzdem verlängert, was ich bis heute großartig finde. Also das war ein großer Vertrauensbeweis. Und ich konnte dann hingehen und konnte sagen, also es wäre echt super, wenn ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch hätte. So, dann kann ich einfach flexibler arbeiten und kann meine Arbeitskraft erhalten. Und es wäre super, wenn ich irgendwie vielleicht einen Tag in der Woche im Homeoffice arbeiten könnte. Und das haben wir dann eingerichtet. So, und das ging aber auch nur, weil ich wirklich, also ich, in dem Fall musste ich es, aber heute mache ich es auch freiwillig, weil ich aktiv das kommuniziert habe und mir darüber bewusst geworden bin, was ich brauche, um meine Situation zu verbessern. Und ich habe das eingefordert. Und das habe ich dann aber auch bei jedem Arbeitswechsel, den ich danach hatte, habe ich das konsequenter gemacht. Also ich habe beim nächsten Bewerbungsgespräch, das ich hatte, habe ich das wirklich im ersten Bewerbungsgespräch, habe ich gesagt, so, ich bin Rückenpatient, ich habe chronische Schmerzen, ich brauche mindestens einen höhenverstellbaren Tisch, sonst kann ich nicht arbeiten und Gleitzeit wäre ja auch gut. So, und das fanden die, das hat positiv, also es hat sehr, sehr positiv gefruchtet. Ja, die fanden das, hatten einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe das klar benannt, die haben das möglich gemacht und wir haben super zusammengearbeitet für einige Jahre.
Albert, du selber hast ja auch die Erfahrung mit Schmerzen gemacht. Du hast mal erzählt, ich glaube auch schon in dem Podcast, dass du nach einer OP eine Phase hattest, wo erstmal auch, ich weiß nicht, ob man dann schon von chronischen Schmerzen, aber zumindest von heftigen Schmerzen die Rede war. Wie war da dein Umgang damit und hast du in dieser Zeit das Gefühl gehabt, was passiert denn, wenn das jetzt bleibt, wenn ich das nicht mehr durch Atemübungen oder was auch immer beseitigen kann?
Ja, in der Tat, schwere Operation, dann 2,5 Jahre, wirklich eine Menge. Man kann das sagen, chronische Schmerzen, also Leiden in verschiedenster Form und Unannehmlichkeiten jeden Tag, damit hatte ich zu kämpfen. Und zu verschiedensten Ärzten gegangen, konnte mir keiner helfen. Und mein Hausarzt hat immer gesagt, ja, da brauchst du eben Geduld. Das war eine ganz schwere Operation, so die schwerste, die man haben kann im Magenbereich. Und da werden Organe entfernt und da muss der Körper sich erstmal drauf einstellen. Ich erinnere mich nicht daran, ob ich das jetzt hoch gerechnet habe, wie das jetzt das Leben lang so bleibt. Aber auf lebenslange Folgen der OP hatte man mich ohnehin schon vorbereitet. Also ich habe das duldig ertragen, also es war eine harte Probe. Habe ich mir übrigens schon bei der Diagnose gleich im ersten Moment gesagt, so, jetzt kommt dein Meisterarbeit, jetzt zeig mal, was du von der Philosophie gelernt hast und jetzt gilt es zu tragen.
Aber du hast ja schon auch damals gesagt, dass es schon auch eine Prüfung für deine Umwelt war oder für dein
näheres
Umfeld, so meine ich. Dass man dann eben auch mal unleidlich ist.
Richtig.
Schwierig im Umgang. Wie würdest du das jetzt im Nachgang sehen? Und kannst du da mitgehen oder mitfühlen, was der Jürgen da möglicherweise an persönlichen Herausforderungen hat?
Ja, es war ein bisschen anders gelagert, habe ich den Eindruck. So, in der Tat habe ich darunter am meisten gelitten, dass ich manchmal aufgrund des Unwohlseins und der Schmerzen nicht habe meine Affekte an mich halten können, also in mir selbst ausgetragen, sondern dass ich sie manchmal in der Umwelt habe auslassen müssen. Also da kam das eine oder andere heftige Wort mal raus, was mir dann wehtat. Das tat mir richtig leid. Ich konnte mich also nicht, der Geist war nicht mehr imstande, die Kontrolle über alle seine Emotionen zu haben, weil das der Druck oder die Schmerzen oder die Belastungen waren halt zu stark. Aber meine Familie, die Hauptleidtragende darunter war, hat sehr viel, wie Jürg schon sagte, sehr viel Verständnis dafür gehabt, hat drüber hinweggesehen und hat mir Hoffnung gemacht, das wird auch irgendwann mal vorbeigehen. Ging es dann auch. Aber es war wirklich eine sehr schwere Zeit, aber ja, du hast die Stoa schon genannt. Ich fand das wie eine Prüfung. jetzt sage ich mal, habe versucht, mich zusammenzureißen, habe versucht, es zu ertragen, trotzdem zu leben. Und ich muss sagen, in der Zeit habe ich normal arbeiten können. Das war sehr schön. Und das ist vielleicht auch etwas, was man dagegen tun kann. Man darf sich halt da so nicht reinsteigern, nicht reindenken. Und wenn man etwas anderes hat, dass das Motivations- und Belohnungssystem im Gehirn anspringen lässt und dass es Glücksbotenstoffe ausschüttet, so kann man auch in dieser Phase gute Zeiten erleben. Das habe ich dann auch getan. Also diese Ausfälle waren meistens morgens, wo es mir besonders schlecht ging, kann man sagen. So im Laufe der Zeit, wenn ich gearbeitet habe, habe ich gar nichts gespürt. Da war ich so im Flow des Arbeitens und dann habe ich dann positives Feedback gekriegt. Da fand ich mich dann wieder gut, bis das vielleicht vorbei war. Und abends kamen dann die Schmerzen wieder. Also das hat geholfen. Konzentration auf das, was einem noch Freude macht. Versuchen die Gedanken, das Mindset anders zu orientieren. Versuchen das, diesen Bereich der Schmerzen, okay, das ist so, zu ertragen. Auch nicht zu verleugnen, nicht zu verdrängen, sondern dazu stehen, okay, jetzt musst du da durch. Und im Übrigen sich auf mental auf die Dinge konzentrieren, die einem Freude machen, wo die Schmerzen vielleicht in den Hintergrund treten oder gar nicht mehr so empfunden werden. Ja, und dann nach 2,5 Jahren war Gott sei Dank, das war dann ziemlich schnell, plötzlich waren die Beschwerden, also das Schmerzen in den verschiedensten Formen, waren weg. Es blieben Langzeitfolgen, die mich mein Leben lang auch begleiten und die, insofern bin ich auch vielleicht chronischer Schmerzpatient, die auch mit Beschwerden verbunden sind, die ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende auch nicht mehr loswerde. Aber da habe ich mich völlig drauf eingerichtet. Das zieht mich auch überhaupt gar nicht mehr runter. Das ist so ganz natürlich. Und es ist Gott sei Dank, anders vielleicht als bei Jürgen, nicht mit so heftigen Schmerzen verbunden, sondern so Unannehmlichkeiten, ja, oder leichte Beschwerden, so würde ich das eher sagen, die dann immer regelmäßig auftreten, aber mit denen ich eigentlich gut umgehen kann.
Ja, ich habe ja insgesamt das Gefühl, dass ich da mit zwei Leuten gerade spreche, die sich eben überhaupt nicht diesem Schmerz ergeben haben, sondern die eben ja mit Geduld und Demut damit umgehen können. Aber Jürgen, du hast ja auch so ganz grob skizziert, das war nicht immer so. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die das hören, vielleicht gerade einen Bandscheibenvorfall hatten, befürchten müssen, dass die Schmerzen bleiben? Also was ist so eine erste Reaktion, dass man eben nicht in ein Loch fällt, wenn einen solche Schmerzen befallen?
Ja, also da haben wir jetzt tatsächlich ganz viel schon angesprochen, was da super wichtig ist. Albert hat gerade auch zwei schöne Dinge gesagt, die mir gut gefallen haben, die ich auch so gemerkt habe. Ne? Also das mit der kürzeren Lunte, das kenne ich auch. Also es ist, man muss einfach auch akzeptieren, dass es auch die schlechten Phasen gibt. Ne? Also wir haben jetzt darüber geredet, was man machen kann, damit man trotz Schmerzen irgendwie ein gutes Leben führt und glücklich sein kann und das alles. Das ist natürlich der Idealzustand und den erreicht man nicht jeden Tag. So, es gibt natürlich auch andere Phasen. Und ich habe gerade heute habe ich es in einen Newsletter geschrieben, es ist auch erlaubt, sich einfach mal einen Tag lang scheiße zu fühlen und das einzusehen und zu sagen, heute ist ein beschissener Tag und da brauche ich auch gar nichts schönreden. So, und das ist ein ganz wichtiger.
Ohne Schmerzen übrigens. Ja.
Gibt es auch ohne Schmerzen, aber man macht sich dann Druck, ne? Und also ich kenne das, ich weiß nicht, könnt ihr mir jetzt sagen, ob das bei euch ähnlich ist, aber ich komme dann in so einen Gedankenstrudel manchmal, ne? Also ich sage dann, ich habe jetzt Schmerzen, jetzt kann ich das und das nicht machen, scheiße, ich habe eine Deadline und ich will ein Projekt weitermachen und ich habe einen Termin und dann mache ich mir extra Druck, ja, weil ich das jetzt nicht machen kann und dann geht es mir noch schlechter, so, dann habe ich Druck und Schmerzen, ja, und wenn ich aber einfach loslasse an dem Moment und sage, ja, okay, es ist jetzt so, ich sage Termine ab, ich verschiebe ein bisschen was und dann ziehe ich mich zurück für heute auf die Couch, was auch immer, was mir gut tut, dann geht die Welt davon nicht unter. Und sich das zu erlauben, ist ein ganz, ganz schwieriger, aber ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das dann auch, wenn man so diese innere Erkenntnis hat, dann wird es auch leichter, und das wäre so mein Ratschlag, ne? Dann wird es auch leichter, das an die Menschen um einen rum zu kommunizieren. Weil das ist was ich auch, also damit kämpfe ich auch heute noch. Und da habe ich mir jetzt mit diesem Podcast so ein Hintertürchen geschaffen. Also ich tue mich schwer, morgens meiner Familie zu sagen, wie es mir geht und was in mir vorgeht und was so gerade Sache ist. Also das ist einfach schwer. Das habe ich nicht so richtig gelernt, in meinem Leben so richtig im Gespräch über meine Gefühle zu reden. Also ich werde besser, aber das ist schwer. Und mit dem Podcast habe ich es aber irgendwie mich ausgetrickst. Ja? Also da nehme ich mir regelmäßig ein Mikrofon und kehre wirklich alles nach außen. Und das hilft meiner unmittelbaren Familie, mich besser zu verstehen. Das hilft vor allem aber der erweiterten Familie, die ich nicht jeden Tag sehe, auch immer zu wissen ungefähr so, hey, was ist denn gerade mit dem Jürgen los? Und ich muss nicht bei jedem Aufeinandertreffen immer wieder dieses, ah, wie geht's dir? Und dann muss ich wieder ausholen und so weiter, sondern ich halte die Leute so ein bisschen auf dem Laufenden. Und das ist aber was glaube ich, der größte und wichtigste und erste Schritt sein sollte. Also wie gesagt, ich tue mich immer schwer, Leuten Ratschläge zu geben. Aber was meiner Einschätzung nach gut funktioniert, ist sich erstmal das selber einzugestehen und sich dann zu öffnen und den Leuten zu sagen, was man braucht, wie es einem geht. Und dann können die einem auch ja helfen. So, man muss nicht allein sein in dieser Situation. Ein Supportsystem, das ist in meinem Leben enorm wichtig. Ja, also ich habe nicht Familie irgendwie trotz Schmerzen, sondern ich bin super glücklich, dass die da mit mir irgendwie drin sind und mir den Rücken frei halten und mir Verständnis entgegenbringen. Ja? Und also ohne meine Familie möchte ich mir nicht ausmalen, wie ich damit klarkäme. Die sind ganz, ganz wichtiger Baustein. Mein Hund mittlerweile, auch ein super wichtiger Baustein. Der zwingt mich nach draußen, der zwingt mich irgendwie, ja, mich zu bewegen. Und der ist aber auch einfach für mentale Stabilität, ist so ein Haustier, ja, das dich einfach, egal ob es dir gut geht oder schlecht geht, einfach vergöttert. Es ist auch ein für mich super wichtiger Baustein. Da muss man aber seine eigenen Bedürfnisse einfach auch lernen an der Stelle erstmal.
Geht es nicht auch darum, so die Lebensqualität für sich dann neu zu definieren? Also, dass es eben Oasen gibt, egal ob mit oder ohne Schmerz, wo man sagt, das war jetzt unabhängig von allem eine super Phase oder so?
Unbedingt. Also da habe ich vielleicht irgendwie ein, zwei Beispiele auch dazu. Also es ist super leicht, an so einem schlechten Tag sich dann auszumalen, welche Türen alle schon zugegangen sind jetzt durch so eine Diagnose. Und das kann einen schon nachhaltig auch zu knabbern geben. So und sicherlich gibt es da Philosophen, die das auch schon vor langer Zeit erkannt haben. Für mich war das irgendwann so ein Klick im Inneren, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht mehr machen, abhaken, aber vielleicht gibt es Dinge, die ein ähnliches Bedürfnis erfüllen, die ich aber noch machen kann, auf die ich mich fokussieren kann. Ja, und so bin ich zum Beispiel dazu gekommen, ich wollte immer Bungee springen oder Fallschirm springen und habe auch irgendwann mal, stand ich auf so einem Flugplatz mit so einem Fallschirmlehrer und der hat mir dann wirklich auch ausgeredet in meiner Situation, Fallschirm zu springen. So, und dann bin ich aber irgendwie zum Gleitschirmfliegen irgendwie abgebogen, bin ich jetzt zwar nicht so super aktiv dabei, aber das war für mich so der Weg, einen ähnlichen Reiz, ein ähnliches Bedürfnis zu erfüllen, aber mich voll darauf zu konzentrieren, was kann ich denn in meiner Situation machen, anstatt mich zu ärgern, was kann ich denn nicht machen. Anderes Beispiel ist, ich gehe davon aus, dass ich nicht bis zum Rentenalter normal arbeiten werde. Ich meine, jetzt gut, als Selbstständiger wahrscheinlich ist es nochmal anders, aber auch als ich noch angestellt war, habe ich so die innere Überzeugung mit mir rumgetragen, ich muss wahrscheinlich irgendwann vorzeitig in den Ruhestand. Und dann habe ich mir überlegt, ja, blöd, weil eigentlich arbeite ich super gerne, aber was kann ich denn machen oder wie kann ich das in was Positives drehen? Ne? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, finanzielle Altersvorsorge, habe mich eingelesen, habe mich mit Leuten ausgetauscht, habe mich mit Financially Independent Retire Early Konzepten auseinandergesetzt und habe mir überlegt, okay, das ist was, da kann ich heute was tun, statt mich zu grämen, was morgen vielleicht eintritt oder vielleicht auch nicht, aber es bringt mich heute wieder in so eine aktive Position. Also dieser Switch im Kopf von ja, es ist schwer und manchmal muss man auch da ein paar Tage echt traurig sein drüber, dass man Dinge nicht machen kann, die man wirklich gerne machen würde. Aber meistens findet man irgendwie so einen Weg außenrum, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, den man aber trotzdem machen kann. Und das ist super wichtig.
Albert, wenn ich das so höre, geht es ja viel auch darum, sich mental, also jetzt in Jürgens Situation, aber auch für jeden Menschen, sich darauf vorzubereiten, was kommen kann, Praemeditatio Malorum nennen es die Stoiker. Es macht doch Sinn, sich zu überlegen, unabhängig, ob ich jetzt Schmerzen habe oder nicht, wie gehe ich damit um, mich darauf mental vorzubereiten, dass jedem das passieren kann und dass jeder damit klarkommen muss. Oder eben auch, dass man Phasen in seinem Leben haben wird, die solche Schmerzen mit sich bringen. Wie würdest du das empfehlen oder ist das überambitioniert?
Unbedingt. Ein griechischer Philosoph sagte mal, dass das äußerst Positive an der praktischen Philosophie sei, dass sie auf alles vorbereitet. man ist auf alles vorbereitet. Und du hast selbst schon die 5 Gewissheiten von Buddha kurz erwähnt. Eine Gewissheit, die man sich ständig klar machen sollte, Buddha spricht davon, die man meditieren sollte, vielleicht sogar täglich, ist, dass es unausweichlich ist, dass man krank wird. Dass jeder krank wird und dass es darum geht. Und das sind die 2 Prinzipien, die da in der praktischen Philosophie auch immer rangeführt werden. Annehmen, Ja sagen, der Jürgen hat das sehr schön formuliert, und trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist diese Aktivität, die man entwickelt. Und der 2. große Prinzip ist eben Duldsamkeit, da kann man eben nichts machen. Jürgen erwähnte auch die Stimmung oder die Tage, wo es dann schlecht geht, das kenne ich auch. Also ich habe viele Leiden abgestellt, Gott sei Dank mit Hilfe der praktischen Philosophie, und fühle mich pudelwohl in meiner Haut. Aber dass es so Stunden gibt, wo ich mich missmutig fühle und so auch ohne Schmerzen, wo es nicht so gut, das habe ich fast jeden Tag, aber dann sagt mir sofort, dass ja, es geht vorbei, das ist, hat keine psychische Grundlage, es ist nicht etwa, weil du etwas falsch machst, sondern es ist einfach so wie das Wetter. Und jetzt geht's darum, ein paar Stunden mal die Füße stillzuhalten oder etwas anderes zu machen, sich auf anderes zu konzentrieren oder einfach ins Bett zu gehen, zu schlafen, morgen ist wieder sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und tatsächlich ist das so. Und das ist das Dulden. Der erste Weise, der in der Literaturgeschichte beschrieben worden ist, war durch Homer, der Odysseus. Und es ist kein Zufall, dass er das Epitheton, den Beinamen immer hatte, der da häufig in der Odyssee dann auch oft auch der große Dulder. Also dass zur Weisheit viel gehört, dass man das, was man nicht ändern kann, was vielleicht leidvoll ist, was vielleicht schmerzvoll ist, was nicht so angenehm ist, da muss man durch. Man entgeht dem nicht. Schmerzen ist ja von der Biologie her ein ganz, ganz wichtiges Warnsystem. Wir könnten, also ohne Schmerzen würden wir nicht überleben. Denn wir würden gar nicht merken, dass wir uns eine Hand abschneiden oder was, wenn wir mit dem Messer oder uns selbst verletzen oder uns nicht tut. Wenn der Körper nicht meldet, hier gibt's ein Problem, die meisten kann man ja dann auch lösen. Wir sprechen hier jetzt gerade über etwas, was man nicht lösen kann. Aber da geht's eben ans Dulden, annehmen und dulden. Nein, das gehört dazu, im Umgang, nicht nur übrigens für chronische Schmerzpatienten, sondern für jeden Menschen in jeder Lage. Also es gibt immer vieles, dem wir nicht ausweichen können. Und deshalb gibt es auch 5 Gewissheiten bei Buddha, die man sich einprägen sollte, also auf den man vorbereitet sein sollte. Alter, Tod, dass man Liebes verliert, also loslassen, dass man, das ist ganz notwendig, wenn Leben gelingen soll.
Jürgen, wenn du jetzt so auf deine aktuelle Situation schaust, würdest du sagen, sie hat sich durch deinen bewussten Umgang damit deutlich verbessert im Vergleich zu, ich weiß nicht, wann es losging, aber sagen wir, wenn du mal 10 Jahre zurückschaust, wo du vielleicht noch so, wo das ein frischerer Schmerz war oder wo noch nicht klar war, bleibt das? Wie würdest du es einschätzen? Also hat sich deine Situation da letztlich dann doch durch einen bewussten und positiven Umgang damit verbessert?
Also das wäre mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt, aber also ich kann festhalten, meine körperliche Situation hat sich verschlechtert, das ist definitiv so, und aber meine mentale Situation hat sich mindestens mal nicht im gleichen Maße verschlechtert, und ich würde sagen, die hat sich auf jeden Fall stabilisiert und wahrscheinlich tendenziell auch verbessert. Also das schon. Aber ich habe es vorhin angedeutet, es sind Phasen, ne? Also das ist auch ein Gedanke, der mir immer hilft. So, wenn ich merke, es geht eher in die falsche Richtung, es geht nach unten, hilft mir der Gedanke zu wissen, das ist eine Phase, die geht vorbei, und dann kommt wieder die nächste Phase. Ich würde schon sagen, dass ich einen größeren Werkzeugkasten habe, der insgesamt meine Lebensqualität erhöht. Über die Jahre habe erarbeitet, und ob es mir jetzt wirklich so, das ist mir zu pauschal zu sagen, mir geht's jetzt besser. Aber
oder vielleicht nochmal konkretisiert, glaubst du denn, dass du an der Situation gewachsen bist?
Das auf jeden Fall. Also das kann ich ganz klar sagen, die Reflexion, der Umgang damit, also ich habe jetzt, ich grinse mich hier immer im Interview, weil mir Albert dann die ganzen alten Weisheiten zu den Dingen sagt, die ich mir über die Jahre irgendwie so selber zusammengereimt habe. So, ich finde, das passt sehr schön zusammen und gibt mir irgendwie so ein bisschen so eine, ja, gibt mir recht, so am Ende des Tages. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Und da, also gewachsen bin ich immens.
Dazu kann ich dann auch noch mal in einer antiken Ausspruch beitragen. Aeschylus, der erste große griechische Tragiker, von dem stammt ein berühmtes Wort: durch Leiden lernen. Wir lernen durch Weinen. Du sagtest, du bist auf jeden Fall, das kannst du bestätigen, daran gewachsen. Und das habe ich selbst auch vielfach erlebt. Das ist tatsächlich so. Und zumindest daran kann man auch denken, übrigens im Leiden und im Schmerz, dass man mindestens dadurch ordentlich wachsen kann, wenn man es nur richtig vor. Aber das ist nur so ein Pflaster, das leider stellt es die Schmerzen, nur das Leiden nicht gleich ab.
Ja, und darf ich da noch ganz kurz einhaken? Es ist manchmal natürlich auch super naheliegend und verständlich, wenn man so diese Weisheiten hört, aber der Weg dahin ist manchmal so ein bisschen schwierig. Also das ist dann das, was mir bei der Philosophie manchmal so ein bisschen fehlt, ist der wie mache ich denn den praktischen ersten Schritt dahin? Das Ziel ist klar, da will ich hin, aber wie gehe ich denn jetzt heute los? Das ist manchmal so ein bisschen unklar.
Albert, das könntest du jetzt diesen ja, magischen Schritt erläutern.
Das war auch mein Leiden an der Philosophie und deshalb habe ich versucht, ich muss das ganz anders machen oder auf die Ursprünge zurück. Das war nicht in der Antike so, da war sie sehr praktisch ausgerichtet und da sollte alles Denken dabei helfen, im Leben ein gutes Leben zu führen und dabei zu helfen. Also es war alles durchaus lebensrelevant, aber das ist etwas in Vergessenheit geraten und die heutige, vor allen Dingen akademische Philosophie, kennt diesen Gedanken kaum noch, dass das eigentlich auch eine wichtige Aufgabe der Philosophie ist und deshalb kann ich dein Bedenken da gut nachvollziehen. Schlägt man ein philosophisches Fachbuch heutzutage auf, das war in den letzten 100 Jahren auch nicht anders, dann, wenn man da nicht vorgebildet ist, hat man da seine Probleme mit und was das mit dem eigenen Leben zu tun hat, wird man auch kaum erkennen können.
Schon, aber jetzt, wenn du dann sagst, das ist eigentlich gar nicht so schwer, ich würde jetzt mal sagen, die ersten Schritte würden bedeuten, Selbstreflexion, sich einfach darüber im Klaren werden und da bist du, glaube ich, ja schon sehr weit, Jürgen, was macht das mit mir? Wie beeinflusst das mein Leben? Welche Gedanken kommen mir? Dann diese Gedanken vielleicht auch wegzumeditieren oder auf jeden Fall sehr stark so zu reflektieren, wie kann ich dann, wenn diese Gedanken, diese negativen Deutungen dieser Situation kommen, wie kann ich dagegen angehen, mental, aber eben auch physisch, ne? Also gibt ja vielleicht auch, also meiner Frau zum Beispiel, die auch Rückenprobleme hat, hilft Yoga und Pilates sehr stark. Wenn man sowas merkt, dann sind es ja auch konkrete Schritte, in die Aktivität zu kommen und dann halt eben, ich glaube, das, was wir ja gerade auch versuchen zu tun, sich das große Ganze zu erschließen, wie es zu meinem Leben dazugehört und wie ich es in mein Leben integrieren kann, das sind eher so die mittelfristigen Themen, die ich dann halt auch noch angehen kann, ne?
Also Sokrates hat an einer wichtigen Stelle mal gesagt, er ist gar nicht der Meinung, die so landläufig ist, dass für einen gesunden Seelenzustand, also für ein glückliches Leben, ein gesunder Körper gehört, sondern er denkt eher, das sei umgekehrt, dass eine gesunde Seele auch den Körper gesund mache, jetzt in Anführungsstrichen, oder jedenfalls körperliche Leiden zu tragen erlernt oder mit dem Körper auf die beste Art umzugehen, sodass das seelische Wohlbefinden, und das meinte Jürgen ja, also dass das aus der Psyche kommt, das Wohlbefinden, und vielleicht relativ unabhängig davon ist, wie es dem Körper wirklich geht und ob er vielleicht auch unter einer chronischen Krankheit leidet.
Ich würde gerne, Jürgen, noch nicht ganz Abschluss, aber auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt. Wie ist denn der Umgang oder was würdest du empfehlen Menschen, die jetzt, ich nenne jetzt mal Außenstehende, Typen wie mich eben auch, die jetzt akut dieses Thema vielleicht nicht so nachvollziehen können, weil sie selbst noch nicht oder nicht davon betroffen sind. Was sind denn so Fehler im Umgang mit Schmerzpatienten? Sachen, die dich wahnsinnig aufregen, wenn dann jemand kein Verständnis aufbringt oder dir sagt, ja, dann schalt halt mal einen Gang hoch bei den, nimm keine Ibuprofen 200, sondern 400 und davon zwei und dann ist es doch wieder gut. Oder was sind so Fauxpas, die man einfach im Umgang vermeiden sollte mit chronischen Schmerzpatienten?
Also das ist super schwer, ne? Da gibt es so vom Autismus-Spektrum gibt es da so einen Spruch, den ich ganz gerne da manchmal adaptiere und sage, kennst du einen Schmerzpatienten? Und das ist super individuell. Ich für mich habe gemerkt, dass ich mit Mitleid nicht gut klarkomme, ne? Das habe ich gerade schon erklärt, mit Verständnis aber schon. Also deswegen versuche ich da so aktiv drüber zu reden. Ich glaube, man braucht einfach das Fingerspitzengefühl und man muss vielleicht auch im ersten Moment manchmal diesen Helferimpuls unterdrücken. Weil das ist das, glaube ich, was einer eine Person, die schon lange unter Schmerzen leidet, immer wieder erfährt, ist, wenn sie sich öffnet und mit Leuten drüber redet, dann haben die so einen Impuls zu helfen. Und dann sagen die, ey, ich habe da einen Physiotherapeuten, den musst du unbedingt mal ausprobieren. Und das sind aber dann oft so Dinge, das mag vielleicht aus einer richtigen Überlegung rauskommen und vielleicht auch tatsächlich ein guter Ratschlag sein, aber das spielt immer so ein bisschen das Leiden des anderen runter. Das macht ihn kleiner in dem Moment, ne? Weil man sagt, ey, es ist doch ganz einfach. Ich habe hier das, du musst nur das machen. Also ich habe dann immer das Gefühl, das ist super individuell. Ich habe dann immer das Gefühl, dass man mich dann in dem Moment nicht richtig ernst nimmt, sondern ich werde dann so ein bisschen kleiner gemacht. Und das ist eigentlich das, was mich im Umgang am ehesten stört. Aber das mag bei anderen anders sein. Andere haben zum Beispiel super Schwierigkeiten, wenn sie bei ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin sitzen, überhaupt zu erklären, wie es ihnen geht und was sie brauchen, weil das ist eine super stressige Situation. Die haben ganz wenig Zeit und man muss dann auf den Punkt manchmal muss man genau die richtigen Wörter parat haben, ja, um an bestimmte Therapien zu kommen. Und das sind manche schlichtweg überfordert. Also für manche ist das einfach das größte Problem, ja. Also das ist bei jedem so ein bisschen anders gelagert, aber es lässt sich ganz, ganz oft auf Kommunikation, ja, und wie ihr gerade gesagt habt, dazu muss man erstmal sich selber reflektieren und wissen, was man denn hat und was man braucht und was man will, was einem gut tut. Und dann muss man es irgendwie an die Leute um einen rumbringen. So, und damit steht so ein Fels. Und dabei kann man Leute unterstützen. Ja, also wenn man sich wirklich ohne Vorurteil die Zeit nimmt, sich mit so jemandem mal hinzusetzen, mal zuzuhören und nicht sofort zu sagen, ja, mach das, das und das, sondern einfach mal, hey, was brauchst du denn? Wie kann man dir denn helfen? Denkst du, dass dir Sport wirklich gut tun würde? Soll ich dir einen Ratschlag geben? Das ist auch eine gute Frage. Soll ich dir oder darf ich dir einen Ratschlag geben? Ne, das ist vielleicht, da kann man dann schon mal spüren, ist der andere offen gerade dafür oder nicht.
Und es geht, glaube ich, auch sehr stark darum, das jetzt für sich klar zu kriegen, also jetzt, wie offen gehe ich damit um, oder? Also so du als wahrscheinlich auch per se etwas extrovertierterer Mensch hast da einen sehr offenen Umgang mitgefunden, aber nicht jeder ist da schon so schnell bereit, dann erstens für sich zu konstatieren, ja, ich bin jetzt ab jetzt chronischer Schmerzpatient, oder eben möchte auch dann vielleicht gar nicht drüber sprechen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich würde mich gar nicht als extrovertiert eigentlich sehen, ne? Also ich verstehe, warum du das so einschätzt, aber eigentlich nehme ich mich eher als introvertiert wahr und ich habe jetzt über das Podcasten so ein bisschen mein Mindhack irgendwie gefunden, um mich selber da so ein bisschen auszutricksen und darüber bin ich, was das Thema angeht, jetzt extrovertierter geworden. Das würde ich, glaube ich, so sagen. Was ganz spannend ist und was auch tatsächlich eine Frage ist, die ich noch an Albert stellen wollen würde. Ich habe für mich aus dem Leiden eine Leidenschaft entwickelt. Also ich habe das Leiden selbst in was Positives gekehrt, indem ich damit hausieren gehe, indem ich damit den Podcast mache, indem ich damit meine Fühler ausstrecke, mit Leuten in Kontakt komme. Jan, wir hätten uns nie kennengelernt sonst, wenn ich nicht, wenn ich gesund durchs Leben gehen würde. Anja hat uns zusammengebracht über das gemeinsame Erlebnis einer Nahtoderfahrung sozusagen. Also jeder hat es individuell für sich erlebt, aber das hat uns irgendwie dann zusammengebracht. Also Leiden ist jetzt nicht nur negativ, würde ich sagen, sondern man kann daraus auch was entwickeln, was Positives. Für mich war meine körperliche Situation immer ein super Antrieb, um in meiner Arbeit wirklich über jede Kritik erhaben zu sein. Ich wollte nie der sein, der dann irgendwo mal unzureichend Arbeit leistet und dann, ja, aber das ist der Schmerzpatient, so komm, das lassen wir eben durchgehen. So. Das war immer so meine grausigste Vorstellung und daraus habe ich so einen Perfektionismus entwickelt im Arbeitsleben. Also auch irgendwie habe ich es geschafft, eine Motivation aus dieser Krankheit zu ziehen. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber also ich habe versucht, aus dem Leiden, mit dem Leiden zu arbeiten und daraus was zu machen. Und tatsächlich hätte ich die Frage mitgebracht heute an Albert, so der Weg vom Leiden zur Leidenschaft. Ist das jetzt nur ein Wort, ja, ein Wortspiel, dass das so nahe beieinander liegt? Oder was sagen denn da die Philosophen dazu?
Darf ich ganz kurz signalisieren, dass ich da auch von was gelernt habe in dem Zusammenhang und für mich jetzt interessieren würde, ob ich da auf dem richtigen Weg bin? Das, was du beschreibst.
Also dann frage ich dich, Jan.
Nein, du fragst natürlich den Experten, aber der Amateur hat eine Idee dazu. Für mich klingt da sehr stark der philosophische Begriff Amor Fati durch. Also Liebe, das Schicksal, Liebe oder das Gegebene zu bejahen und dann eben vielleicht in was Positives zu verkehren. Und das versuche oder frage ich, ob das die richtige Brücke ist, Albert, was ich da raushöre.
Ja, nicht ganz verkehrt. Also ich hätte das jetzt nicht genannt, sondern das muss man dann im Zusammenhang sehen. Ja, es ist Amor Fati und das Schicksal, dann Heraklit, der Charakter ist das Schicksal des Menschen. Das heißt, du kannst mit deinem Denken, deinem Mindset, deinen Vorstellungen, kannst du aus jedem Schicksal etwas machen. Und da kommen wir zu dem Satz, den ich geantwortet hätte. Ich hätte einmal Konfuzius genannt, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Und etwas moderner gesprochen hätte ich da 2500 Jahre springen wir jetzt den kürzlich verstorbenen oder vor 2-3 Jahren verstorbenen vietnamesischen Mönch Thich Nhat Hanh genannt, der sich viel mit Leiden beschäftigt hat und der auch viel, selbst den Vietnamkrieg erlebt, also viel Leiden auch selbst erfahren. Und der meinte, im Leiden steckt eine tiefe Energie. Und diese Energie gilt es, ins Positive zu verwandeln, nicht das Leiden wegzutun. Er war auch der Meinung, dass Leiden zum Leben gehört, weil das Mitgefühl lehrt. Und der größte Wert des Buddhismus war ja, mitfühlende Güte zu vermitteln an anderen. Also das führt eigentlich auch einen Weg zum erfüllten und glücklichen Leben, weil man dadurch lernt, mitzufühlen mit anderen und dann sich für andere einzusetzen. Aber er sprach sehr gut davon, dass da eine Energie ist, die wäre vergeudet, würde man Leid verdrängen oder einfach nur so. Man kann tatsächlich, es geht darum, diese Energie ins Positive zu verwandeln. Und was Jürgen da so geschildert hat, schien mir genau das zu treffen, was Thich Nhat Hanh da meinte.
Gut, das ist sicherlich, war sicherlich ein langer Weg dahin zu kommen und du fühlst dich sicherlich auch nicht angekommen in dem Zusammenhang. Aber ich finde es schon beeindruckend, wie du so auch rüberkommst, wichtig eben, du hast schon gesagt, wir haben uns auch vor diesem Interview schon ein, zwei Mal gesehen, wie du damit umgehst und was du da draus gemacht hast, finde ich eben wirklich vorbildhaft und oder auf jeden Fall mutmachend für die Menschen und das sind ja eben eine große Zahl, die da vielleicht noch nicht so versuchen können, das ins Positive zu verwandeln. Insofern, ich würde sagen, meine Bitte an den Albert wäre noch mal so einen Abschluss zu finden, wenn du es nochmal so einordnest, das Thema Leiden, Schmerzen, jetzt nach diesem Gespräch, hast du das Gefühl, dass das vielleicht in der aktuellen Situation doch eine wichtige philosophische Kategorie ist, den Umgang damit zu finden? Oder wie ist so deine philosophische Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben?
Ja, ganz, ganz zentral. Und da ging es auch der antiken Philosophie darum. Wer gut leben will, muss vor allen Dingen lernen, mit Leid umgehen zu können und mit Schmerzen, die nämlich unausweichlich sind, ebenso wie mit Schicksalsschlägen. Und ein großer Teil der praktischen Philosophie hat sich mit diesem Problem auseinandergesetzt. Und man hat nämlich erkannt, wie Sokrates sagte, Leid und Freude scheinen wie zusammengebunden zu sein an einer Speerspitze. Und man kann das eine nicht ohne das andere haben. Das heißt, wir sind verurteilt dazu, wenn wir älter werden, auch durch viele Täler zu gehen. Und das zu lernen, da gut durchzugehen und dort Kraft zu sammeln, etwa den nächsten Aufstieg auch wieder zu bewältigen, dann hat man viel gewonnen für sein Leben.
Jürgen, also insofern, dem kann ich mich nur anschließen und ich habe das Gefühl, du bist ein super Beispiel dafür. Also vielen Dank, dass du da heute so offen mit uns über deine Situation und über die Gesamtsituation von chronischen Schmerzpatienten gesprochen hast. Super wertvoll, finde ich. Albert, vielen Dank für deine philosophischen und lebenspraktischen Einordnungen dazu. Ich hoffe, ihr konntet für euch auch was mitnehmen. Also sowohl ihr da draußen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie in der Lebenskunst, als auch du, Jürgen. Also herzlichen Dank, dass du dazugekommen bist.
Ja, vielen Dank, Jürgen.
Ja, super spannend. Ich rede immer gerne darüber, also in der Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen, da nehme ich jede Chance wahr. Also vielen Dank, dass ich hier bei euch sein durfte und darüber reden. Und ich habe mir definitiv was mitgenommen.
Ja. Sehr gut. Ich sage nochmal, dass wir in den Shownotes auf deinen Podcast Schmerzenssache hinweisen. Schmerz.fm ist die URL dazu. Und ansonsten findet ihr Schmerzenssache auch auf allen gängigen und guten Podcast-Plattformen. Jürgen, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder. Danke, Albert, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com